Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute die intellektuelle Selbstzerstörung, wie der Westen seine eigene Zukunft verspielt. Eine Buchvorstellung mit Franziska Sittig, aufgezeichnet am 17. Juni 2026 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Sebastian Krockenberger.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich in der Bibliothek des Konservatismus zu einer Buchvorstellung mit Franziska Sittig. Titel ihres Buches, das sie zusammen mit Noam Petri verfasst hat, ist »Die intellektuelle Selbstzerstörung – Wie der Westen seine eigene Zukunft verspielt«. Franziska Sittig und Noam Petri geht es um das, was an den Universitäten der westlichen Länder geschieht und die Wurzeln dessen betrifft, was Universitäten ausmacht. Das Zusammenwirken von Islamisten und einer radikalen Linken stellen kulturelle Errungenschaften in Frage, die elementar zum Westen gehören. Seitdem am 7. Oktober 2023 Hamas-Terroristen das größte Massaker an Juden seit dem Holocaust verübt haben und Israel im Gazastreifen gegen diese existenzielle Bedrohung vorgeht, hat der Protest gegen Israel auch westliche Universitäten erreicht. In Berlin wurde wie in anderen westlichen Universitäten Hörsäle besetzt. Was hinter diesen Bewegungen steckt und was diese neue Allianz aus Islamisten und Woker Linken bedeutet, wird Frau Sittig uns heute Abend erläutern. Ein paar Worte zur Person. Franziska Sittig wuchs auf in Oberfranken, begann ihr Studium in Heidelberg und schloss es mit einem Master in internationalen Beziehungen an der Columbia-Universität in New York ab. Frau Sittig arbeitet für Medien der Axel-Springer-Gruppe als Journalistin. Darüber hinaus hat sie auch zahlreiche andere Beiträge für große Zeitungen verfasst. Frau Sittig, Sie haben das Wort.
Danke sehr. Alles klar. Vielen Dank, Ladies and Gentlemen, dass Sie heute so zahlreich alle erschienen sind. Einige, die mich kennen hier, wissen wahrscheinlich, dass ich der weltweit größte Swiftie, also Taylor Swift-Fan aller Zeiten bin. Umso härter hat es mich getroffen, als im Sommer 2024 das Konzert dieser großen Eras-Tour in Wien, für das ich Karten hatte, abgesagt werden musste aufgrund eines 18-jährigen Dschihadisten. Mir wurde in dem Moment klar, dass ich zuvor nur sehr abstrakte und theoretische Sachen gehört hatte in meiner journalistischen Arbeit und im Studium zu Islamismus, Terrorismus, zur Unterwanderung westlicher Gesellschaften. Und mit dieser Taylor Swift versus Dschihadisten-Szene wurde mir klar, dass es mich zu 100% auch persönlich betrifft und dass es schon längst Eingang in unsere Gesellschaften gefunden hat. Ich habe dann meinen Co-Autor Noam Petri angerufen und gesagt, dass wir jetzt endlich darüber was schreiben müssen, dass wir uns trauen müssen, darüber zu reden, dass wir uns nicht mehr zurückhalten können. Während unserer Recherche allerdings ist uns aufgefallen, dass die Gewalt natürlich nicht plötzlich von irgendwo herkommt, sondern dass sie eine lange Vorgeschichte hat und zuallererst in vielen Fällen in den intellektuellen Eliten beginnt, bevor sie dann auf weitere Teile der Gesellschaft übergreift. Intellektuelle hatten schon immer sehr gute und sehr bahnbrechende Ideen, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Allerdings sind sie auch teilweise sehr desaströsen Ideologien verfallen. Da möchte ich jetzt ein paar Beispiele vorlesen aus unserem Buch. Die US-Autorin Mary Stevenson Calcott behauptete, die Häftlinge in sowjetischen Straflagern seien freiwillig dort gewesen. Ihrer Meinung nach hätte jeder ausbrechen können, wenn er es gewollt hätte. Ein britischer Professor von der Oxford University schrieb während des Zweiten Weltkriegs, er würde ein von der Sowjetunion kontrolliertes Europa dem westlichen Kapitalismus vorziehen, selbst wenn Stalin an der Macht bliebe. Ein weiterer Historiker nannte die maoistische Revolution in China, trotz Millionen an Toten, das Beste, das dem chinesischen Volk seit Jahrhunderten passiert ist. Die französische Philosophin Simone de Beauvoir schwärmte von Mao-China als einem Land, wo Generäle und Staatsmänner Gelehrte und Poeten sind. Der Soziologe Leo Huberman und der Ökonom Paul Sweezy bezeichneten Fidel Castro als einen leidenschaftlichen Humanitären. Und die Leitfigur des Existenzialismus, Jean-Paul Sartre, behauptete nach seinem Besuch in der USSR, ein Jahr nach Stalins Tod, dass die Freiheit in der Sowjetunion total gewesen sei. Im Laufe seiner Karriere verteidigte er nacheinander Stalin, Mao, Castro und Che Guevara, Khrushchev, Tito, Pol Pot und die terroristische RAF in Deutschland. Nun sind es nicht nur linkstotalitäre Diktatoren gewesen, die sich über intellektuelle Anhänger im Westen freuen konnten. Giovanni Gentile, einer der einflussreichsten italienischen Intellektuellen, zählte zu den Anhängern Mussolinis. Er verfasste das von etwa 250 weiteren Intellektuellen unterstützte Manifest der faschistischen Intellektuellen an die Intellektuellen aller Nationen, das das faschistische Regime in Italien legitimierte, sowie den Faschismus als moderne Religion idealisierte. Mussolini machte Gentile dann zum Bildungsminister seines Regimes. Ungefähr zur selben Zeit wurde in Deutschland die Bücherverbrennung von Studenten organisiert. Im März 1933 schloss sich ein Großteil der Wissenschaftler dem Bekenntnis der Professoren zu Adolf Hitler an. Kurz vor dem Ende der NS-Herrschaft waren 2/3 aller Hochschullehrer Parteimitglieder der NSDAP. Doch auch neben seinem deutsch-akademischen Think Tank konnte sich Hitler auf die Unterstützung von zahlreichen ausländischen Intellektuellen verlassen. Einer von ihnen war Knut Hamsun, Literaturnobelpreisträger des Jahres 1920, der sich nach der Machtergreifung für das NS-Regime einsetzte und sogar die Invasion seines Heimatlandes Norwegen durch die Nazis verteidigte. Im Jahr 1945 beschrieb er Hitler in seinem Nachruf mit den Worten: Er war ein Krieger für die Menschheit und ein Verkünder des Evangeliums über das Recht für alle Nationen. Er war eine reformatorische Gestalt höchsten Ranges. Wir, seine engen Anhänger, senken nun bei seinem Tod die Köpfe. Das Mitläufertum und die ideologische Blindheit einiger Intellektueller beschrieben schon zeitgenössische Beobachter. So schrieb der Ökonom Ludwig von Mises: Um 1918 waren die meisten Akademiker von Sympathien für die Sozialdemokraten erfüllt. 1933 aber paktierten sie mit den Nationalsozialisten. Sie wären auch Kommunisten geworden, wenn der Bolschewismus ans Ruder gekommen wäre. Also, wie schon gesagt, wir können Intellektuellen 100% viel verdanken, aber wir sehen, dass diese Tendenz zu extremistischen Ideologien und auch ein gewisses opportunes Mitläufertum schon immer ein zentraler Bestandteil unter Intellektuellen war. Ich habe beides erlebt während meines Masterstudiums in New York City an der Columbia University. Ich kam im September 2023 dort an und knapp 4 Wochen später, ab dem 7. Oktober, sah es dann nur noch so aus, ungefähr jeden einzelnen Tag. Kann man sehen? Also man muss sich quasi vorstellen, viele andere Studenten und ich kamen aus aller Welt an diese sehr gute Uni, um unserem Studium nachzugehen und zu spezialisieren, um Business-Kontakte zu knüpfen. Und wir hatten mit dieser Fülle an Aufgaben wirklich so viel zu tun, dass es uns nicht mal im Traum eingefallen wäre, zunächst gegen eine Minority auf dem Campus zu demonstrieren, nämlich die Juden, und später uns gegen das Land zu wenden, was uns ermöglicht hatte, dort zu studieren, was uns ein Visum gegeben hat. Das hätten wir uns niemals erträumen lassen können, dass wir sowas machen. Also überspitzt formuliert, werden ein Teil der Studenten sich auf Exams und Prüfungen vorbereitete, bereiteten sich andere Kommilitonen auf den Dschihad vor. So kam es einem zumindest manchmal vor. Schon in den Stunden, in frühen Stunden des 7. Oktobers formierten sich Proteste an Columbia University, aber auch an anderen Elite-Unis wie Harvard und Yale, die sich, als das Massaker noch im Gange war in Israel, für Palästina, für den Aufstand, also das Massaker, ausgesprochen haben und Israel verdammt haben. In den nächsten Tagen folgten übelste Beschimpfungen auf israelische und jüdische Studenten, Aussagen wie "Go back to Poland", "You dirty Jew", "You dirty pig", "Juden haben hier keinen Zutritt". Kennen wir, glaube ich, von irgendwoher. Auch den Vorschlag, dass man die Geschäfte in der Umgebung der Columbia University, die jüdisch betrieben waren, mit einem Davidstern markieren solle, damit man dann wissen könnte, welche Geschäfte man am besten boykottiert. Ich glaube, das kennen wir auch von irgendwoher anders. Man fand auf Mauern, auf allen möglichen Gebäuden Zeichen wie sowas. Einige der Beschimpfungen lese ich kurz vor. Die lauteten zum Beispiel: 3 words a day to live by, blame the Jews. Also direkt Hitler zitiert. Israel, the next Nazi Germany, established in 1948. I hope all of you have sweet dreams of slaughtering Zionists. Ich hoffe also, ihr träumt alle süß davon, wie ihr Zionisten umbringt. Und mein Favorite: may Allah not help them and burn them in hellfire. Let the Jews burn silently. Ja. Des Weiteren fand man Im Herbst 2023 natürlich erstmal viele Plakate von den Geiseln, die gekidnappt waren und von denen noch fast alle in Gaza verschleppt worden waren. Diese wurden entweder abgerissen oder überschmiert. Zum Beispiel hier vom damals 9 Monate alten Baby, dem der jüngsten Geisel von Hamas, Kfir Bibas. Darüber steht Israel did 9/11, also Israel ist für die Terroranschläge vom 11. September verantwortlich. Und sogar Evidence please, head is still on. Also Beweise bitte dafür, dass Bibas entführt wurde, denn der Kopf ist ja noch drin. Ein weiterer sehr, sehr problematisches Schild. Hier sieht man die israelische Flagge und darunter Final Solution, Endlösung. Also auch wieder direkte Anspielung auf Nazi-Rhetorik. Hier Long live the Al-Aqsa flood, glory to the resistance. Man sieht das Hamas-Dreieck, ein Hamas-Kämpfer, die Al-Aqsa-Moschee und ein Paragliding-Instrument. Denn Hamas hat genau diese Paragliders teilweise auch benutzt, um am 7. Oktober auf israelisches Gebiet zu gelangen. Vor der Uni fuhr dann manchmal so ein Bus rum. Und viele nette junge Männer haben sich teilweise so gezeigt, in Hamas-Kämpfer-Outfit. Und auf der Handyhülle sieht man das direkte Logo von Hamas. Also nicht mal mehr nur die Palästina-Flagge, sondern einfach das direkte Logo von Hamas. Ich erinnere mich noch selber sehr gut an die wohl für mich bedrückendste Erfahrung. Das war am 85. Jahrestag der Reichspogromnacht am 9. November 2023. Da stellte sich auf dem Platz der Columbia University eine riesige Masse an Kufir-tragenden Pro-Palis gegenüber einer ganz kleinen Anzahl von vielleicht 5 oder 6 Studenten, die alle ganz stumm einfach nur ein Plakat einer Geisel hochhielten. Die haben wir gerade vorhin gesehen in den Bildern. Und sie waren ganz ruhig, sie haben nichts gesagt, keinen Ton gesagt. Und die Pali-Leute haben sie niedergebrüllt, sie beschimpft, sie teilweise sogar versucht anzuspucken. Und das war ausgerechnet am Jahrestag der Reichspogromnacht. Als es dazu kam, im Laufe des Semesters Neugründungen, also neue Studentengruppen zu gründen, also ganz normale AGs, zum Beispiel eine Botanik-AG, Handwerker-AG, wie auch immer, wurde alles abgesegnet. Das Studentenkomitee, was dafür verantwortlich ist, hat alles abgesegnet, weil normalerweise gibt es kein Problem, eine neue Gruppe zu gründen, bis auf Law Students Against Antisemitism, also Jurastudenten gegen Antisemitismus. Das muss man sich mal vorstellen, dass jede einzelne AG abgesegnet wurde, bis auf diejenigen, die sich gegen die älteste Reform des Rassismus ausgesprochen hatten. Es war ja noch nicht mal Jurastudenten für Israel. Da hätte man vielleicht sagen können, okay, man darf keine AG für ein bestimmtes Land gründen. Aber das war wirklich absolut unverzeihlich. Stattdessen hatten wir jeden Tag Szenen wie diese. Das sind ein paar Freunde von mir. Die haben israelische und amerikanische Flaggen und haben den Abend lang Friedenslieder gesungen. Also sie haben wirklich nur Shalom, Shalom, Shalom gesungen, nichts weiter. Und vor ihnen steht eine junge Dame mit Kufia und einem Schild Al-Qassams Next Target. Al-Qassam ist der Militärflügel der Hamas. Next Target, nächstes Ziel. Sie ruft also offen dazu auf, dass ihre eigenen Kommilitonen von Hamas abgeschlachtet werden sollen. Die wohl dramatischste Culmination dieser ganzen Events war am Ende des Semesters 2024, als ein gesamtes Gebäude der Columbia University besetzt wurde. Und die Gebäude dort sind sehr, sehr groß. Also ein Gebäude ist, glaube ich, wahrscheinlich 2-mal so groß als dieses Gebäude hier. Da haben Studenten geschafft, das komplett zu besetzen. Sie sind eingedrungen, sie haben mit Schlagstöcken und Hammern und so weiter sich Zugang verschafft. Und die Polizei, das NYPD, das New York Police Department, musste in einer Nacht-und-Nebel-Aktion jeden einzelnen dieser Demonstranten rausholen, was natürlich ein riesiger Aufwand von Ressourcen und Geld war. Lustigerweise war das Gebäude, Hamilton Hall, genau dasselbe Gebäude, was während der 1968er Proteste auch schon von Studenten besetzt wurde. Also viele Professoren an Columbia, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, haben das auch gefeiert, weil sie da so ein nostalgisches Revival gesehen haben in diesem Versuch, das Gebäude zu beschlagnahmen. Im Gebäude selber hat die Polizei sehr erschreckende Dinge gefunden, unter anderem kleinere Waffen, Messer und so weiter und so fort, Anleitungen darüber, wie man einen gewaltsamen Widerstand am besten plant und literally Terrormaterial, also Biografien von Terroristen und Hinweise, wie man am besten einen Aufstand ähnlich dem am 7. Oktober plant. Im Gebäude selber waren zu deren Unglück leider auch noch ein paar Putzmänner sozusagen unterwegs, die einfach nur ihre Arbeit machen wollten an dem Abend, die dann von den Demonstranten wortwörtlich Geisel genommen wurden, die eingesperrt wurden, die nicht mehr rausgelassen wurden, die die Polizei am Ende dann auch noch befreien musste. Das sieht man hier auf dem Bild. Der Mann in der Mitte ist einer der Hausmeister, der sich wehren wollte und den sie nicht mehr rausgelassen haben. Einige von ihnen haben dann auch später ihren Job gekündigt an Columbia, weil sie einfach so ein großes Trauma hatten. So viel also erstmal zur Studentenseite von den Eindrücken her. In of itself wäre das ja alles schon schlimm genug, nur von Seite der Studenten. Die meisten deutschen Medien haben auch über die Proteste in den USA nur von der Seite aus berichtet, dass es sich um eine studentische Folkloreerscheinung handelt, eine Laune, die sich auch wieder gibt. Die Studenten sind einfach nur ein bisschen upset wegen der Situation im Nahen Osten. Allerdings hat dabei fast jede Analyse zwei sehr wichtige Faktoren vergessen. Nämlich zum einen das Mitwirken von Professoren und Fakultät und zweitens die Querverbindung und Finanzierung dieser Studentengruppen. Erstmal zu den Professoren. Viele von ihnen, aber nicht alle, waren klassische Alt-68er. Die waren damals am Protest bei Columbia University 1968 selber als Studenten dabei. Sie haben da so ein bisschen ein Revival einfach gesehen, ein Revival einer Auflehnung gegen alles mögliche Autoritäre und hoffentlich einfach nicht weiter drüber nachgedacht. Unter den Professoren haben wir aber auch gerade an Columbia einen sehr großen Teil aus dem arabischen Raum, die schon immer gewissen Theorien angehangen sind. Zum Beispiel die von Edward Said, der ein bekannter Scholar für Nahoststudien, der der Meinung war, dass der Orient, die Bezeichnung des Orients, ein bloßes Machtkonstrukt des Westens ist und dass westliche Akademiker niemals das Recht dazu hätten, irgendwelche Studien über den Orient, den Nahen Osten zu machen, weil sie sowieso voreingenommen sind und so weiter und so fort. Franz Fanon ist ein weiterer dieser Theoretiker. Er war der Meinung, dass Gewalt gegen Kolonialmachten immer gut ist, dass die immer gerechtfertigt ist. Allerdings hatte er einen sehr teilweise seltsamen Begriff von, was eine Kolonialmacht ausmacht. Und diese Lektüre legen die Professoren teilweise ihren Studenten einfach ungefiltert vor, ohne sie mit ein bisschen Hintergrund vielleicht mal kurz zu erklären. Dann haben wir natürlich die Inbred-Narrative unter vielen Professoren, die in der arabischen Welt im Allgemeinen einfach leider sehr, sehr stark vorhanden sind, nämlich dass Israel der Inbegriff eines Kolonialherrenstaates ist, der die alleinige Schuld am Palästina-Konflikt trägt und die Schuld an jedem einzelnen Konflikt im Nahen Osten trägt und dass dementsprechend Widerstand gegen Israel immer gerechtfertigt ist, dementsprechend inklusive auch October 7th. Viele dieser Professoren sind kein unbeschriebenes Blatt, die kamen nicht von irgendwo. Der bekannteste von ihnen ist Joseph Massad. Er ist Professor am Department for Middle East Studies an Columbia und hat schon 2004 gesagt, in seiner Funktion als Professor, dass Israel ein genauso ein Apartheid-Staat sei wie Südafrika und dass jeder einzelne Israeli ein blutrünstiger Kolonisator sei. Kurz nach dem 7. Oktober hat er in einem Medium namens The Electronic Intifada einen Artikel verfasst, wie glorreich und wie bewundernswert er den 7. Oktober fand. Ein weiterer, Hamid Dabashi, Professor für iranische Studien, der auch 2004 geschrieben hat, dass die charakterliche Vulgarität aller Israelis knochentiefreiche und strukturell für die Wirbelsäule jener Kultur sei. 2014 ließ er wissen, dass jeder Israeli oder Jude, wenn er das Wort Auschwitz oder den Holocaust nennen würde, dafür das Wort Gaza zu hören bekommen solle. Und 2018 sagte er, dass jeder einzelne dreckige und schmutzige Akt im Weltgeschehen einzig und allein dem Akteur Israel zuzuschreiben ist. Die Tatsache ist sehr erschreckend, dass diese Rhetorik schon so lange zurückreicht und auf keinerlei Konsequenzen getroffen hat. Keiner der Professoren wurde in den 20 Jahren vor dem 7. Oktober entlassen, obwohl es genug Anlass gegeben hätte. Bei anderen Minoritätengruppen hätte man es vermutlich gemacht, wenn jemand gesagt hätte, die charakterliche Vulgarität der Schwarzen sitzt knochentief, dann wäre die Hölle los gewesen und man hätte diese Person zu Recht entlassen. Bei Israelis, bei Juden sah das Ganze ein bisschen anders aus. Da hat man sich nicht allzu sehr darüber bekümmert, scheinbar. Wir sprechen in unserem Buch ja von einer woke-islamistischen Allianz, die intellektuellen Teile der Gesellschaft zuerst ruiniert. Der andere Teil der Professoren und der Studenten, die nicht aus den arabischen Narrativen kommen, kommt dementsprechend aus der woken und aus der islamistischen Theorie. Zuerst mal zu woke. Woke, wissen wir alle, ist ein bisschen ein Begriff, der sich teilweise widerspricht, der sehr verschiedene Definitionen hat. Laut Duden zum Beispiel bedeutet woke, dass man im hohen Maße politisch wach und engagiert ist, insbesondere gegen rassistische, sexistische und soziale Diskriminierung. Allerdings würde ich sagen, dass das eine sehr beschönigende Definition ist, denn dieser Begriff von woke lässt aus, dass woke, was aus Postmodernismus und Konstruktivismus und Postcolonial Studies heraus entstanden ist, dass sich woke vor allem durch einen radikalen Zweifel an der Existenz objektiver Wahrheit kennzeichnet. Also das heißt, woke verkennt die Grundsätze der Aufklärung. Sie verkennen, dass die Aufklärung als nicht mehr objektiv und universal, sondern als bloßes Machtkonstrukt des Westens, mit dem der Westen Macht ausüben will über unterdrückte Teile der Gesellschaft. Das erweckt in vielen Akademikern den Wunsch, die Gesellschaft zu zerlegen, also zu dekonstruieren. Sorry. Daher kommt ja auch das Wort Deconstructivism. Und die einzige Wahrheit, auf die die Woke-Theorie immer und immer wieder zurückkommt, ist ein klares Opfer-Täter-Schema. Täter, Westen, die USA, Israel, das Patriarchat, der weiße alte Mann, struktureller Rassismus, das sind die Ursachen allen Übels. Der Westen ist also inherently komplett schlecht, alles ist zu verachten und der globale Süden hat seine gegenwärtigen Probleme nur dem Westen zu verdanken. Täter, Opfer, Unterdrücker und Unterdrückte. Militärische und ökonomische Schwäche bedeutet immer in jedem einzelnen Fall moralische Überlegenheit. Daher kommen wir dann, wenn es zu Palästina und Israel geht, also auch schnell zu anderen Bereichen, nämlich zu rufen, Amerika zu zerstören oder die gesamte westliche Zivilisation auszurotten. Es bleibt also nicht nur bei Israel und Palästina. Man könnte sehr lange über Woke-Theorie diskutieren. Das will ich uns allen, glaube ich, ersparen heute. Ich will nur kurz sagen, dass es einige Untertheorien, Unterkategorien in dieser Theorie gibt. Eine Art Victimhood Scale, also eine Skala des Opferdaseins, in dem verschiedene Minderheitengruppen auch nochmal unterschiedlichen Status haben. Also einer Minderheit geht es immer nochmal schlechter als einer anderen Minderheit. Und es gibt eine beste und moralisch überlegenste Minderheit. Und moralisch am überlegensten ist sowieso die Person, die möglichst viele Minoritäten in sich selber vereinbaren kann. Also das klassische Beispiel wäre dann auf der Skala, am höchsten stehende Person wäre eine schwarze, non-binäre, trans, muslimische Frau. Was natürlich ein bisschen absurd ist. Mit Kopftuch oder ohne? Ich weiß nicht. Mit Kopftuch. Der zweite Teil der Allianz, die Islamisten, die haben es vermutlich allerspätestens seit der Salman Rushdie-Affäre mit den satanischen Versen in den 80er Jahren geschafft, die damals noch postmodernen, heute Woken-Akademiker auf ihre Seite zu ziehen und sie davon zu überzeugen, dass Palästina auf der Opferskala sehr, sehr weit oben steht und Israelis der Begriff des Bösen sind. Islamismus erkläre ich an der Stelle noch mal ganz kurz zur Auffrischung, dass wir alle on the same page hier sind. Ein Synonym für Islamismus wäre politischer Islam. Also das heißt, es würde sich nicht mehr um eine religiöse Privatangelegenheit, sondern um eine politische, allumfassende Ideologie handeln, deren Anliegen es ist, die Gesellschaft entlang islamischer Normen neu zu formen. Was sind diese islamischen Normen? Souverän eines Staates wäre nicht mehr das Volk und seine gewählten Regierungsvertreter, sondern Gott alleine, Allah. Wir haben es hierbei also dann mit einer Theokratie zu tun, die individuelle Freiheiten komplett unter göttlichen Willen stellt. Wir hätten eine strikte Geschlechtertrennung, strikte Kleidervorschriften. Wir hätten die Sharia-Law, Sharia, als umfassenden Ordnungsrahmen. Was bedeutet Sharia nochmal? Neben der Geschlechtertrennung und den strikten Kleiderordnungen würde das bedeuten starke Bestrafung bei Beleidigung des Propheten Mohammed und eventuell sogar Enthauptung bei Apostasie, also wenn man aus der Religion austreten möchte. Das haben wir im Iran in den letzten Jahren sehr, sehr oft leider gesehen. Bei Gewalttaten auf Frauen braucht es 4 männliche Augenzeugen vor Gericht, wenn der Peiniger der Frau bestraft werden soll. Was sehr ironisch ist, da von den 4 Augenzeugen meistens der Vergewaltiger selber vor Gericht mit dabei ist und natürlich nicht zugeben wird, was er getan hat. Hence, die Frau wird Justice wahrscheinlich nicht bekommen. Homosexualität ist natürlich verboten, kann auch mit dem Tod bestraft werden. Ungläubige haben einen Dhimmi-Status, also sie müssen eine Schutzsteuer zahlen, wenn sie dafür, dass sie nicht angegriffen werden von der muslimischen Mehrheit, die oberste Klasse in diesem System wäre. Und was man unterscheiden muss hier, ist, dass Islamisten oftmals nicht wertige Dschihadisten sind, wie bei Taylor Swift. Das hat man oft vor Augen. Ist auch der Fall, aber nicht immer. Oftmals geben sie sich nach außen sehr harmlos und geben sich zufrieden mit den Normen in westlichen Gesellschaften, in denen sie beheimatet sind. Zumindest tun sie erstmal so. Langfristig versuchen sie aber zu unterwandern. Also islamistische Organisationen in europäischen Ländern wollen zuerst einmal eine soziale Mehrheit für sich gewinnen, dann Ansprechpartner für die Regierung werden, Scharia zuerst als Kulturrecht, also zuerst mal im privaten Rahmen für sich beanspruchen, später aber als allumfassende Deutungshoheit der Gesellschaft auferlegen. Es ist deswegen so schwierig, diese, ich nenne sie mal Soft-Dschihadis, zu erkennen in Gesellschaften, weil ja keine Gewalt per se aus dem Milieu ausgeht. Weil von den richtigen Dschihadisten schon, klar, aber nicht von dieser Seite. Die graduelle Umformung der Gesellschaft ist nicht mit Gewalt geplant, sondern mit beständiger demokratischer Teilhabe. Und das macht es so schwierig, das zu erkennen und zu bekämpfen. Islamismus ist hauptsächlich auf die Theorien der Muslimbruderschaft zurückzuführen, auf Sayyid Qutb und Hassan al-Banna, die selber gesagt haben, we're gonna conquer the West with ballots or with bombs. Also entweder an der Wahlurne oder mit Bomben. Eins von beiden wird es sein. Die Moog-islamistische Allianz unter den Akademikern hat sich wahrscheinlich nicht erhofft, dass sie von richtigen Dschihadisten so schnell Hilfe bekommen würden, zumindest auf symbolischer Ebene. Die Houthis, die Terrorgruppe aus dem Jemen, hat, nachdem einige amerikanische Studenten von Disziplinarmaßnahmen getroffen wurden, aufgrund ihres Protestverhaltens, online gepostet, dass sie den westlichen Studenten anbieten würden, ihre Studien im Jemen fortzusetzen, an der von ihnen betriebenen Sanaa-Universität. Dazu haben sie dieses schöne Bild gepostet. Da steht, they can arrest you, but they can't break your spirit. Im Hintergrund allerdings, das ist den westlichen Studenten wahrscheinlich nicht aufgefallen, ganz rechts, was eingekreist ist, ist ein Plakat, auf dem steht, Death to America, Death to Israel, a curse upon the Jews. Ist keinem, glaube ich, soweit aufgefallen damals. Wir hatten auch Hilfe, in Anführungszeichen, von Ali Khamenei, der einen langen Brief geschrieben hat an die Studenten, ihnen gesagt hat, you're standing on the right side of history, ihr seid auf der richtigen Seite der Geschichte. Ihr macht es ganz richtig, dass ihr euch gegen die zionistischen Terroristen auflehnt und gegen eure eigene amerikanische Terrorregierung, die die Zionisten unterstützt, während Palästinenser einen gerechtfertigten Aufstand machen und die man auf gar keinen Fall als Terroristen bezeichnen könnte. Anschließend hat er ihnen, das sieht man hier nicht, hat er ihnen dann noch empfohlen, sich mit dem Koran zu beschäftigen, was viele Studenten wahrscheinlich nicht gemacht haben, weil sonst wären wir heute wahrscheinlich schon einen Schritt weiter. Dann hätten die nämlich verstanden, was da drin steht. Ganz kleinen Moment. Es ist teilweise schon ein bisschen lustig, also ich musste auch damals ziemlich lachen, als ich es von Khamenei gesehen habe. Aber der Ernst der Lage ist natürlich trotzdem da. Das sieht man dann spätestens, wenn man sich die Querverbindungen innerhalb der Studentengruppen anschaut, was ich vorhin am Anfang erwähnt habe. Wir beginnen erstmal mit der Gruppe Students for Justice in Palestine. Das war die Gruppe, die am meisten verantwortlich war für alle Demonstrationen across the United States. Fast jede Universität in den USA hat mittlerweile ein Kapitel von SJP, von Students for Justice in Palestine. Bereits einige wenige Stunden nach dem Massaker am 7. Oktober verbreitete die nationale SJP ein sogenanntes Resistance Toolkit, also eine Broschüre, in der, wie man auch in dem besetzten Gebäude gefunden hat, in der beschrieben wird, wie man einen gewaltsamen Aufstand am besten plant. Sie haben vom 7. Oktober als einem historischen Sieg gesprochen. Sie haben die Al-Aqsa-Flood als glorreich bezeichnet. Al-Aqsa-Flood ist der Hamas-Codename für den 7. Oktober. Und naja, sie haben den 7. Oktober ganz, ganz offen gefeiert. Teilweise haben sie auch direkt Bilder gepostet von den Hamas-Paraglidern, die am 7. Oktober in Israel gelandet waren. SJP ist ein Ableger von American Muslims for Palestine. Das ist sozusagen die Mutterorganisation. Diese Organisation besteht hauptsächlich aus Mitgliedern, die vorher Mitglieder in anderen Organisationen waren in den 90er Jahren, deren einziger Zweck es war, Geld an Hamas zu geben, Geld an Hamas durch verschiedene Systeme direkt aus den USA zu schleusen. In den frühen 2000er Jahren haben US-Behörden diese vorherigen Organisationen verboten. Viele Mitglieder haben sich dann aber neu gegründet und einfach American Muslims for Palestine als neue Organisation gegründet. Es gibt bisher nur im Staat Texas ein gerichtliches Verfahren gegen American Muslims for Palestine aufgrund von Terrorfinanzierung. Das läuft noch. Bislang konnte man nicht so wahnsinnig viel nachweisen, zumindest ist dazu nichts bekannt. Allerdings, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder von AMP vorher in Organisationen tätig war, die Hamas finanziert haben, liegt es nahe zu vermuten, dass sie das vielleicht dann immer noch tun, nur in einer Organisation mit neuem Namen. Eine weitere Organisation, die ich kurz erwähnen möchte, war das People's Forum. Das ist eine Organisation, die vom Milliardär Roy Singham gegründet wurde. Ein amerikanischer Milliardär, der in China residiert, ganz viele andere Organisationen auch noch gegründet hat, die alle chinesische Propaganda verbreiten. Er selber hat sehr starke Beziehungen zur kommunistischen Partei. The People's Forum bekennt sich als offen marxistisch und sie waren auch diejenigen, die bereits am 8. Oktober die größte Pro-Palästina-Kundgebung auf dem Times Square organisiert haben. Ich will Sie auch nicht weiter langweilen mit den ganzen Details von den Organisationen. Da findet man ja im Buch auch nochmal genügend Schilderungen dazu. Ich würde aber trotzdem gerne erwähnen, dass wir das Funding, also die Finanzierung von US Universities im Allgemeinen nicht vergessen sollten. Ich erwähne es ganz kurz. Wie gesagt, im Buch werden Sie das ausführlicher sehen. Knapp 60 Milliarden Dollar haben die US Universities seit dem Beginn der Mitteilungspflicht im Jahr 1986 erhalten. Und knapp die Hälfte all dieser Schenkungen kommt aus, raten Sie mal, China, Katar, Saudi-Arabia, Russland, Venezuela. Habe ich was vergessen? Nee, ich glaube nicht. Und Iran, falls ich noch nicht gesagt habe. Die Untersuchungen haben ergeben, dass je höher das ausländische Funding an einer US-Universität ist, desto höher auch antidemokratische Haltungen sind, desto höher antisemitische Aktivitäten sind, desto höher die Verengung der Redefreiheit ist. Es ist eigentlich keine große Überraschung und man sollte auf jeden Fall dringend was dagegen tun. Aber aufgrund von verschiedenen Legalitäten in den USA konnte man da bisher noch nicht so richtig einschreiten. In Deutschland, jetzt kommen wir kurz auf Deutschland zu sprechen, haben wir einige Gruppen, die auch an den Pro-Palästina-Protesten beteiligt waren, an Unis, die im Visier des Verfassungsschutzes sind, teilweise auch gelistet sind. Darunter fallen zum Beispiel Young Struggle, das ist eine türkisch-kommunistische Gruppe, Waffen der Kritik, linksextrem. Masabadil, die agieren allerdings auch transnational, haben Verbindungen zu Samidun und halten öfter Webinare und Zoom-Meetings mit wortwörtlichen Hamas- und Husi-Mitgliedern. Nach aktuellem Stand ist es in Deutschland aber wohl eher so, dass diese Gruppen einfach nur ein sehr hohes Mobilisierungspotenzial online haben und anders als in den USA kein großes Schattennetzwerk an Überorganisationen hinter sich stehen haben, die ihnen finanziell natürlich auch weiterhelfen. Ja, ist vielleicht alles erstmal ein bisschen viel und schockierend für manche, die es vielleicht noch nicht so gehört haben. Man kann sagen, dass wir zusammenfassend es natürlich mit einer unheiligen woke-islamistischen Allianz zu tun haben, die aber eigentlich gar nicht so neu ist. Wir haben die Red-Green Alliance spätestens seit der Revolution im Iran gesehen, wie Linke mit Islamisten paktiert haben. Diese Kombination ist aber nach dem 7.10. weltweit explodiert und hat sich verselbstständigt. Und das ist das Neue und eigentlich Erschreckende daran. Wir haben die verschiedenen Feinheiten der Gruppe gesehen, wie sie sich finanzieren und das zeigt auch, wie viel Macht auch hinter diesen Gruppen steckt. Und wir haben gesehen, dass eine längere Agenda dahinter steckt. Also es fängt mit Israel an, es fängt mit Antisemitismus und Antizionismus auch an, aber das ist eigentlich nur ein trojanisches Pferd, um Hass auf den Westen im Herzen des Westens zu schüren und um den Westen am Ende des Tages komplett zu delegitimieren. Diese Teilnehmer seines Professoren oder Studenten bedienen sich dabei nicht nur fragwürdigen, sondern teilweise 1:1 terroristischem Gedankengut. Da gibt es keinen Zweifel daran. Und es ist auch nichts Neues leider, dass diese Bewegung ausgerechnet an Universitäten so floriert, weil Intellektuelle nun mal vielleicht häufiger als der Durchschnitt der Gesellschaft anfällig für extremistische Ideologien sind. Das Problem liegt also ganz klar auf der Hand, denn die Generation an woken Islamisten, wie auch immer wir sie nennen möchten, die derzeit auch an der Universitäten ist, wird den Campus früher oder später verlassen und zu Entscheidungsträgern aufsteigen. Es wird immer einen neuen Zora Mamdani geben, einen neuen Keir Starmer, eine neue Katja Kallas und so weiter und so fort. Deswegen ist diese Debatte und dieser Vortrag nicht nur über Columbia und Israel und Antisemitismus, sondern es soll ein bisschen aufzeigen, wie westliche Gesellschaften in Zukunft ihre Freiheit verteidigen wollen, welche Werte sie behalten wollen, welche sie vielleicht umdefinieren müssen, wo sie sich besser verteidigen müssen. Und aus dem Grund dürfen wir diese Entwicklungen nicht abtun als studentische Folklore, die wieder vergeht. Denn das ist brandgefährlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.